Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Diese Sendung können Sie auch in unserem Podcast-Angebot nachhören. Diesen Satz sagen wir oft in unseren Moderationen, meistens am Ende und nicht wie jetzt am Anfang einer Sendung. Podcast, das ist entweder Radio zum Nachhören, also unabhängig von der Sendezeit, oder aber, und noch viel häufiger, sind Podcasts Audios oder Videos, die eigens dafür gemacht werden, dass man sie dann hören oder sehen kann, wenn es einem gerade passt. Man muss also nicht in einem Funkhaus sitzen, um so etwas zu produzieren. Wir im Funkhaus aber hören und sehen uns an, was sich auf diesem Gebiet anderswo tut. Vor allem, wenn es mit unserem Themenfeld zu tun hat. Im Fall von Tag für Tag, also mit Religion und Gesellschaft. Manchmal geben uns auch die Macher von Podcasts selbst ein Signal. So war es beim Freiheitsdialog. Das ist eine Art Podcast, eine Homepage zum Hören, Sehen und Mitlesen. Ich nehme mir am Schluss jeder Sendung die Freiheit, fürs Mitdenken zu danken, und ich höre anderen auch gerne beim Denken zu. Und deshalb traf die Aufforderung, den Freiheitsdialog einmal anzuhören, bei mir auf offene Ohren. Hier eine Kostprobe aus dem Freiheitsdialog.
Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Diese Diagnose des großen Freiheitsphilosophen Rousseau kann man auch für die heutige Zeit gelten lassen, wenn man...
Da möchte ich gleich dazwischen gehen. In vielen Staaten der Welt mag Rousseaus Feststellung gelten, aber doch nicht bei uns.
Ja, die heutigen Ketten sind von anderer Art als zu Zeiten der Französischen Revolution. Darauf kommen wir gleich. Und Rousseaus anspruchsvolle Freiheitsphilosophie werden wir in einem eigenen Gespräch behandeln.
Solange die Last der eisernen Ketten sozusagen am eigenen Leib zu spüren ist, drängen die Menschen danach, sie abzuwerfen und sich von ihnen zu befreien. Wer sich aber nicht mehr gefesselt fühlt, verliert leicht das Gespür für den Wert der Freiheit.
Die Frau geht dazwischen, und das mache ich jetzt auch. Die beiden, die sich den Freiheitsdialog ausgedacht haben, sind Rolf Gröschner und Wolfgang Mölkner. Rolf Gröschner war Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Jena. Und Wolfgang Mölkner ist promovierter Philosoph, hat außerdem Theologie studiert, und sein jüngstes Buch heißt »Das Paradies und der Tod Gottes«. Mit den beiden habe ich vor dieser Sendung gesprochen, und ich habe zunächst von ihnen wissen wollen, warum sie glauben, über Freiheit reden zu müssen.
Weil die Freiheit in unserer Zeit in vielfältiger Weise bedroht ist. Denken Sie an die Digitalisierung. Jeder glaubt, im Netz sozusagen alles posten zu können, wozu er sich frei glaubt. Und schon sitzt er gewissermaßen in der Falle. Denken Sie an die Individualisierung in unserer Zeit. Die Werbung macht davon Gebrauch. Unterm Strich zähle ich, es ist eine gigantische Egomanie, und über dieser persönlichen Freiheit geht die politische Freiheit verloren.
Klingt kulturpessimistisch, Herr Mölkner. Sehen Sie das auch so?
Natürlich, weil wir unser Thema ja im Dialog vermittelt haben und entwickelt haben. Und solange man die Ketten spürt, will man sie loshaben. Wir aber legen uns freiwillig neue Ketten an, die nicht zu spüren sind, nicht körperlich zu spüren sind. Und genau das ist das Problem der Gefahren heutiger Freiheit.
Bevor wir inhaltlich auf einige wichtige Punkte kommen, möchte ich mit Ihnen über die Form reden, also diese Form des Dialogs. Das ist ein ganz großes Vorbild, die platonischen Dialoge.
Selbstverständlich.
An denen haben Sie sich orientiert. Was zeichnet die aus?
Unser gesamtes Projekt steht in sokratischer Tradition und gibt dem ja unsterblichen Stammvater dialogischen Philosophierens, dem historischen Sokrates, die Chance, im Internet aufzutreten. Wenn ich es pointiert sagen darf, Sokrates goes online. Es sind die frühen platonischen Dialoge, nicht die mittleren und die späten, in denen Platon seinen Lehrer mehr und mehr idealisiert hat. Aber in den frühen Dialogen wird so etwas wie der Typ Sokrates sichtbar. Und er war derjenige, wir nennen ihn, der die Freiheit des Fragens in die Welt gebracht hat. In der damaligen Gesellschaft 399 vor Christus war Sokrates ein Störenfried und wurde verurteilt zum Tode durch den Schierlingsbecher, weil er die Jugend verdorben habe. Und jetzt kommt der Bezug zur Religion, eben die Götter Athens verunglimpft.
Und doch ist er für uns ein wahrer Freund der Freiheit, wohingegen die Nutzenmaximierer und die Moralapostel erscheinen uns als falsche Freunde der Freiheit, Sündenprediger und Heilslehrer dagegen sogar als echte Feinde der Freiheit.
Ich möchte trotzdem noch mal etwas bei der Form bleiben. Sie reden in diesen Dialogen nicht selbst. Ja. Sie sind es nicht, die da miteinander sprechen und zu sehen und zu hören sind, sondern sie haben Rollen vergeben an zwei Sprecher, eine Sprecherin. Warum das?
So ist es, weil ursprünglich hatten wir vor, die Texte selbst zu sprechen. Da wir aber beide einen fränkischen Einschlag haben, haben wir drei Schauspieler vom Schauspielhaus Stadtschauspiel Nürnberg gewinnen können. Und zwar Pius Maria Küppers, Thomas Nunner und Adeline Schebesch.
Wir haben den Dialog nicht als Zwiegespräch geplant. Das ist eine weit verbreitete Fehlorientierung. Dialogos, das Dia heißt nicht etwa Duo, also nicht zwei, sondern heißt so viel wie durch, auseinander oder zwischen. Das, was im Zwischen von Gesprächspartnern geschieht, dieser Logos, der sich im Dialogos, in diesem Zwischenbereich des Dialogs entfaltet, das ist für uns das Entscheidende gewesen. Und warum wir diese dritte Person, die eine Frau sein musste.
Die darf ich übernehmen. Ja. Dann, wenn wir das Gefühl haben, wir sprechen zu philosophisch, also wir verwenden Termini, die nicht jeder versteht, dann soll uns diese Figur unterbrechen, kritisch nachfragen. Und dafür haben wir eben eine Frau gewählt.
Also die Frau ist für die kritischen Fragen oder für die Verständnisfragen zuständig. Das ist ihr, das ist der Bereich, den die Philosophie ihr zuweist.
Nein, wir wollten halt auch gendergemäß eine Frau mit ins Spiel bringen.
Okay,
und die Frau ist ja nicht nur ein Dummchen, das nachfragt, sondern sie stellt ja gerade die kritischen Fragen.
Ja. Okay, das ist ja mein Job jetzt hier auch. Religion, Sie haben es schon angesprochen, ist ein Teilaspekt Ihres Dialogs, Ihres Freiheitsdialogs. Es ist ein wichtiger Teilaspekt. Ganz pauschal gefragt, sortieren Sie Religion eher unter den Freundinnen oder unter den Feindinnen der Freiheit ein?
Das vierte Gespräch hat den Titel Sündenprediger oder die Verteufelung der Freiheit. Schon aus dem Titel können Sie entnehmen, dass wir die Religion nicht unbedingt auf dem Gebiet der Freiheit zu rechnen.
Da hören wir jetzt mal kurz rein in diese Episode Sündenprediger oder die Verteufelung der Freiheit.
Heute möchte ich unser Gespräch mit einem Kirchenlied beginnen. Es vermittelt eine bestimmte religiöse Vorstellung und übersetzt den Kirchengläubigen religiöse Begriffe und Bilder in emotionale Erlebnisse.
In der ersten Strophe heißt es: Ich bin ein armes Sündenkind, bös von Natur und geistlich blind, verderbt an allen Enden. Die Bürde ist schwer, die Last ist groß, ich aber trost- und tugendlos, wohin soll ich mich wenden? Da könnte man ja regelrecht Mitleid bekommen. Von Verteufelung der Freiheit ist aber nicht die Rede.
Lassen Sie uns Zeit, um den Teufel im Detail zu entdecken.
Wo steckt der Teufel, Herr Mölkner?
Der Teufel steckt vor allen Dingen bei Luther in der Freiheit. Das heißt mit anderen Worten, Luther hat ja in der großen Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam die Freiheit kategorisch ausgeschlossen. Glaube und Freiheit vertragen sich nicht. Dort heißt es, sobald man dem Menschen die Freiheit zubilligt, hat er keine andere Wahl, als zu sündigen, weil der Mensch durch die Erbsünde die Freiheit verloren hat. Seitdem kann er nicht anders, als nur zu sündigen. Und er hat keine Wahl, sich hier zum Glauben zu bekehren.
Vielleicht kann ich an dieser Stelle eine kurze Geschichte erzählen, wie wir beide, Wolfgang Mölkner und ich, zusammengekommen sind. Nämlich über einen Luthertext aus meinem Lehrbuch zur Rechts- und Staatsphilosophie. Übrigens das einzige Lehrbuch im Dialog auch. Ich habe ihm vor unserem ersten Treffen eine Kopie des Kapitels Luther und die Freiheit eines Christenmenschen zukommen lassen. Er hat sich zunächst mal positiv darüber geäußert, dass ich die Freiheit, die bei Luther die eines Christenmenschen ist, die im Wesentlichen darin besteht, sich vor Gott gerechtfertigt zu haben durch den Glauben, durch das Gnadengeschenk des Glaubenkönnens. Und Wolfgang Mölkner fragte mich, und was ist mit den anderen, die dieser Gnade nicht teilhaftig werden? Und ich musste zugestehen, dass ich an diejenigen, die eben ungläubig ihr Leben fristen müssen, nicht gedacht habe.
Heute bezeichnen sich Konfessionslose als konfessionsfreie oder legen Wert darauf, dass auch zum Beispiel wir Journalistinnen und Journalisten die so bezeichnen. Ist es nicht ein Zugewinn an Freiheit, sich von Luther oder Augustinus, der spielt ja auch in Ihrem Freiheitsdialog eine große Rolle, sich von Luther oder Augustinus losgesagt zu haben, von dieser Konzeption der Sünde, der Erbsünde, der Gewissensnot, der Gnade?
Ja, wenn Sie das aus heutiger Zeit sehen, ist das natürlich der Fall. Aber im System Luthers gerade nicht.
Haben wir heute einen Zugewinn an Freiheit dadurch, dass weniger Menschen kirchlich oder überhaupt religiös gebunden sind in Deutschland?
Das kommt darauf an, was Sie in dem Zusammenhang unter Freiheit verstehen.
Ja, ist meine Frage an Sie, was Sie darunter verstehen.
Also, wenn man Descartes und Luther in Beziehung setzt, dann sieht es so aus, dass mit Descartes ein neues Paradigma beginnt, nämlich das Paradigma der Vernunft und es das Paradigma des Glaubens ablöst. Von daher gesehen ist das eine Befreiung vom Verdunkelungsdenken mittelalterlichen Denkens.
Wenn ich nochmal zurück zum alten Sokrates kommen darf, ich deutete ja an, dass einer der Anklagepunkte die Verunglimpfung der Götter Athens war. Wir sehen den Sokrates als den ersten Aufklärer, durchaus im Sinne der Formel, wage deinen eigenen Verstand zu benutzen, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, die berühmte kantische Formel, im Sinne dieses aufklärerischen Wirkens auf der Agora unterhalb der Akropolis 400 vor Christus, war Sokrates der erste Aufklärer. Und sein Hauptgrund der Verurteilung war eben, dass er nicht einfach konform mit den herrschenden Lehren, würde man heute sagen, ging.
Religion lebt von einer dogmatischen Setzung, nämlich von der, dass es Gott gibt.
Das würde ich noch nicht als Dogma nennen, sondern das ist die Grundvoraussetzung.
Aber ich kann nicht mit der Vernunft beweisen, dass es einen Gott gibt.
Nein, aber ein Dogma sind theologische Lehrsätze, wie zum Beispiel die Hauptdogmen, die Augustinus in die Welt gebracht hat und die dann natürlich auch Luther aufgreift, nämlich das Dogma der Erbsünde und der Prädestination. Das hat mit der Existenz oder dem Glauben an Gott zunächst mal gar nichts zu tun und ist auch biblisch überhaupt nicht gerechtfertigt. Nirgendwo finden Sie in der Bibel das Wort Erbsünde oder Prädestination.
Peccatum originale ist eine Wortschöpfung und Erfindung von Augustinus.
Das heißt, es kann vernünftig sein, an einen Gott zu glauben.
Es ist nicht ausgeschlossen. Also Vernunft und die Beziehung zu einem übergeordneten Wesen. Die Frage ist auch, welche Gottesvorstellungen verbinden Sie mit Gott? Wenn Gott der Schöpfer ist, dann hat man als neuzeitlicher Mensch seit dem Big Bang natürlich und seit Darwin ein Problem, den Schöpfergott mit der heutigen Weltauffassung zu verbinden.
So ist es. Vielleicht dürfen wir an dieser Stelle auf Pico della Mirandola hinweisen, der für uns die Freiheit des Lebensentwurfs sozusagen repräsentiert. Er bezieht sich eben nicht auf die Schöpfungsgeschichte in Gestalt der Erzählung vom Sündenfall, sondern auf die Geschichte der Schöpfung, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf. Und renaissance-typisch nennt er Gott den höchsten Künstler und interpretiert die Gottebenbildlichkeit des Menschen mit dem höchsten Künstlertum des Menschen und erfindet eine wunderbare rhetorische Formel für die Schöpferkraft des Menschen. Der Mensch sei nämlich plastes et fictor. Der Mensch ist sein eigener Schöpfer, ein schöpferischer Bildhauer. Ich habe dazu das Wort Entwurfsvermögen vorgeschlagen. Also der Mensch ist, weil er von Menschen gezeugt und geboren ist, mit einem Entwurfsvermögen ausgestattet, das jedem Menschen zukommt. Das ist für mich als Staatsrechtslehrer die Position, die ich zu Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, vertrete. Die Würde des, das heißt jedes Menschen, weil er zur Gattung Mensch gehört.
Sagt Rolf Gröschner. Er war Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie in Jena und hat zusammen mit Wolfgang Mölkner einen Freiheitsdialog ins Netz gestellt. Und mit den beiden spreche ich heute in der Sendung Tag für Tag. Herr Mölkner, es gibt innerhalb der großen Religionen, innerhalb des Islams, des Christentums, des Judentums, liberale Strömungen. Es gibt Juden, Christen, Muslime, die sich den strengen Geh- und Verboten entziehen oder sie jedenfalls etwas freizügiger auslegen und die auch die heiligen Texte kritisch und individuell sehen. Mhm. Ist das die Freiheit, die Sie meinen, liberal?
Das sind Versuche, frei zu sein im Zusammenhang mit einer religiösen Bindung. Aber wenn ich vielleicht auf Kant verweisen darf, der hat ja als erster versucht, die Bibel sozusagen als wichtiges Buch zu retten, aber nicht als im Sinne des Kirchenglaubens, sondern die Substanz, die sozusagen ein rationaler und aufgeklärter Mensch aus der Bibel entnehmen kann, ist sozusagen nur die Moral, die da drin vermittelt wird. Das heißt, er reduziert die biblischen Aussagen auf ihre moralische Bedeutung und auf diesen moralischen Kern.
In seinem Spätwerk Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft sehr auffallend ist, dass er in diesem Spätwerk den Begriff seiner Philosophie, nämlich die reine Vernunft, nicht verwendet, sondern aus der reinen die bloße Vernunft macht. Man könnte ihn fast in Verdacht nehmen, sich hier ein wenig an die Christenmenschen herangebiedert zu haben. Denn der Titel Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft suggeriert doch, man braucht bloß vernünftig zu denken und nicht das ganze System der Transzendentalphilosophie Kants zu übernehmen, um auf diesen moralischen Kern der Religion zu kommen.
Der Herr Groschen hatte gerade bei Pico della Mirandola auf diesen zweiten Schöpfungsbericht Bezug genommen, beziehungsweise in der Bibel steht er an erster Stelle. Traditionsgeschichtlich und vor allen Dingen kirchengeschichtlich hat sich aber der andere Schöpfungsbericht durchgesetzt, eben der vom Sündenfall, von Adam und Eva. Die andere Geschichte mit den sieben Tagen hat wirkungsgeschichtlich nicht diese Bedeutung genommen. Aber die Geschichte von der Erbsünde beziehungsweise die Geschichte vom Sündenfall, die dann Paulus instrumentalisiert für seine Zwecke, um eine Erlösung zu konzipieren, weil wovon sollte erlöst werden, wenn nicht von der Sünde? Und bei ihm gibt es diesen berühmten Satz, weil Adam die Sünde in die Welt gebracht hat. Das ist sozusagen das, dass dann Augustinus, diese Sünde wird vererbt, durch Zeugung vererbt, das muss man sich vorstellen. Eine Sünde, die durch Zeugung vererbt wird. Und solange die Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche, an eine Erlösung durch das Blutopfer Christi festhalten, ist automatisch die Erbsünde mitgedacht, auch wenn man gerne von der Erbsünde heute Abstand nehmen würde, aber sie ist automatisch mitgedacht. Erlösung ist immer Erlösung von der Sünde.
Nur, Sie haben es gerade schon angedeutet, ein größerer Teil der Christen glaubt das ja gar nicht mehr. Gibt es ja Umfragen dazu, was Christen wirklich glauben. Mhm. Die Erbsünde gehört ja wirklich zu den Ladenhütern. Also hat da schon eine Selbstbefreiung stattgefunden?
Ja, aber dann müsste es der zweite Schritt folgen, nämlich, dass man das Christliche ohne das Blut denkt, also ohne den Kreuzestod. Denn der Kreuzestod ist ja sozusagen, oder Paulus hat den Kreuzestod ja gebraucht, um den Sinn dieses Leidens überhaupt zu rechtfertigen. Es müsste jetzt ein zweiter Schritt folgen, dass man das Christliche ohne das Kreuz denkt.
Ja, also Jesus und nicht Christus.
Und das, wo in Bayern in den Behörden die Kreuze gerade hängen?
Da machen Sie uns nicht dafür verantwortlich. Wir treten nicht in diesen öffentlichen Räumen auf, sondern versuchen, in den öffentlichen Raum eines Freistaates, das schöne deutsche Wort für Republik, zu wirken. Also in eine freiheitliche Ordnung hineinzuwirken, die durch ihre Institutionen die Möglichkeit, wenn ich das in hegelischer Tradition sagen darf, gibt, lebendig die Freiheit in den Institutionen zu leben. Und wenn ich noch mal auf Ihre letzte Frage, Frau Florin, zurückkommen darf. Diejenigen Christen, die sich von diesen Vorstellungen, die in den Institutionen der Kirchen noch vertreten werden, emanzipiert haben, die haben sich natürlich befreit. Es geht uns aber um die Frage, ob die Institution der Religionsgemeinschaften, jetzt der beiden christlichen insbesondere, den Freiraum schafft, sich in der Institution lebendig und frei zu bewegen. Und das scheint uns beiden leider noch nicht der Fall.
Eine andere Gefährdung, die Sie ausgemacht haben, gar nicht mal nur in den Religionen, sondern in der Gesellschaft, ist die durch die Moralapostel. Was ist ein Moralapostel?
Ein Moralapostel ist derjenige, der seine Vorstellung vom guten Leben und vom richtigen Handeln wie ein apostolisches Glaubensbekenntnis verabsolutiert und damit die Freiheit derer, die eine andere Moral vertreten und dafür ja auch gute Gründe geltend machen, nicht gelten lässt. Hannah Arendt hat in einer erst vor 2 Jahren auf Deutsch erstmals vorgelegten Sokrates-Vorlesung in wirklich überzeugender Weise davon gesprochen, dass eben Platon für die Tyrannei der Wahrheit steht. Nicht der Sokrates, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der frühplatonischen Dialoge, sondern der Platon der mittleren und späten Dialoge. Und sie setzt Hannah Arendt dagegen, so der Untertitel ihrer Vorlesung, Haupttitel Sokrates, Pluralität beziehungsweise Apologie der Pluralität. Das ist ganz wunderbar. Es spielt mit der Apologie des Sokrates und setzt an die Stelle einer absoluten Wahrheit, Klammer auf, die die Moralapostel ja auch für sich gepachtet haben, Klammer zu, setzt an diese Stelle eben eine Vielfalt von Weltsichten, auch unter Einschluss der Sicht auf einen immanenten Gott, auf einen Gott, den der Mensch ja vielleicht braucht. Schopenhauer spricht vom metaphysischen Bedürfnis. Das wird von uns alles ja nicht etwa geleugnet, sondern wir möchten, dass auch die Freiheit des Menschen, seinen Glauben leben zu dürfen, in den Institutionen unseres Staates und unserer Gesellschaft wieder möglich wird. Also die Pluralität, Abschlussgedanke, die im Dialog, dadurch im sokratischen Dialog zum Ausdruck kommt, dass die in den Meinungen enthaltene Wahrheit an den Tag kommt.
Wer den anderen als Moralapostel kritisiert, ist doch oft selber einer. Er kritisiert ja in der Regel nicht die Moral an sich, sondern die Moral, die ihm oder ihr nicht passt. Sind Sie selber nicht Moralapostel, wenn Sie sagen, das ist uns hier viel zu absolut gesetzt? Wir haben doch de facto einen Plural der Moralen in Deutschland.
Also unser Moralaposteltum scheitert schon an der dialogischen Art und Weise, am dialogischen Modus unserer Auseinandersetzung. Wir schließen keine Position, die argumentativ in einem kritischen Dialog ausgewiesen werden kann, aus.
Aber worüber streiten Sie am meisten, wenn Sie einen solchen Dialog schreiben?
Wolfgang Mölkner ist ein Mensch, der von der Sonne lebt. Ich bin ein Höhlenbewohner.
Wir streiten auch um die beste Formulierung, weil nicht nur gut, sondern auch schön ein Kriterium für uns ist.
Ja.
Auch Schönheit ist Wahrheit, aber das wäre das Thema für einen anderen Dialog. Mit Rolf Gröschner und Wolfgang Mölkner habe ich über ihre Homepage Freiheitsdialog gesprochen. Über Freiheit, Sünde, Erbsünde und Erlösung. Das Gespräch über ein Gespräch können Sie in unserer Audiothek und auf unserer Homepage nachhören.